Man muss weder verzichten auf eine Kontrolle noch auf eine Beratung. Und man bekommt das, indem man digitale Beiräte etabliert, auf eine sehr charmante, nicht nur kostensparende, sondern auch sehr effektive und effiziente Sache hin.
Bernd Sauer ist der CEO der WP Bortzels AG im täglichen Austausch mit Top-Managern und Aufsichtsräten. Im Podcast sprechen wir darüber, wie es gelingt, mehr digitale Führungskompetenz durch die Besetzung eines digitalen Beirats zu etablieren. Bernd, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank auch für die Einladung zu dem Podcast heute.
Du bist ja fast nahezu täglich im Austausch mit Top-Managern, Organschaften, Aufsichtsräten. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Wie ist es denn um die digitale Kompetenz unserer deutschen Manager oder auch der Aufsichtsräte bestellt?
Ja, grundsätzlich kann man da sagen, es ist ein bisschen differenziert zu betrachten, je nach Branche und so weiter. Grundsätzlich, aber weil wir auch und ich auch viel international arbeite, stellt sich das doch schon heraus, dass wir, was Digitalkompetenz und auch ein vollständiges Verständnis von Digitalisierung angeht, da einen gewissen Nachholbedarf haben. Ja, das heißt, mal ganz grob gesprochen, Digitalisierung wird oft bei uns noch mit Technologie und so weiter behaftet und verstanden. Ja, es geht ja heute, wenn wir von Digitalkompetenz sprechen, viel, viel weiter als über die klassischen Themen hinaus. Ja.
Wo würdest du so hauptsächlich die Lücken? Also finde schon interessant, dass du sagst, naja, was so Technologien angeht, da hat jeder, das ist schon ein solides Verständnis. Oder würdest du auch da sagen, also gerade wenn ich mir sowas angucke wie KI, das ist ja teilweise, also man muss sich ja schon ein bisschen damit beschäftigen, um wirklich zu verstehen, was eine solche Technologie nachher auch macht. Würdest du denn sagen, aber trotz allem sagen, nee, da sind wir aber eigentlich auf Ballhöhe, auch vielleicht im internationalen Vergleich?
Ja, also wir sind auf Ballhöhe international, jetzt speziell mal auf das Thema KI gesprochen, wenn wir uns Unternehmen anschauen, auch hier in Deutschland, die eben in dem Digitalthema unterwegs sind und auch entsprechende Modelle entwickeln und anbieten. Ja, das ja. Aber wenn man jetzt eine Ebene mal runterschaut zu den Corporates, ja, KI anwenden, ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Bedeutet, ich muss Daten haben. Ja, das heißt, ich muss das Thema Datenanalyse, das ist ja im Prinzip das, worauf dann die KI fußt und auch entsprechende Benefits für die Corporates bringen, das muss ich halt schon tief verankern in einer Digitalstrategie. Mhm. Und solange Themen wie KI oder vor Jahren war es das Thema Cloud, ja, Diskussionen on-premise, Cloud und so weiter, dann Buzzwords bleiben als solche aber verstanden sind, reicht es nicht aus in unserem Verständnis einer digitalen Transformation, weil es halt umfassend ist. Ja, über das einzelne Verständnis hinaus profitieren die Unternehmen ja am Ende davon, wenn es gesamtheitlich angewendet wird. Und das betrifft halt alle Unternehmensbereiche. Und um KI einzusetzen, ganz plakativ gesprochen, muss ich Daten sammeln. Ja, eigentlich viele Daten. Und seit vielen Jahren kann ich schon viele Daten sammeln.
Was ist denn generell deine Einschätzung, wenn du das mal grob unterteilen würdest? Wo fehlt es denn genau? Also ist es dieses ganzheitliche Verständnis von digitalen Technologien, ist es noch mehr auf einer Organisationsebene, wo sagst du, naja, wenn ich es mir malen könnte, dann sollten doch alle ein wenig mehr von was genau, was, wo ist die Lücke, wo haben wir einen Fehler im System?
Die Lücke ist tatsächlich in dieser gesamtheitlichen Sicht, ja, will heißen, ausgehend von den einzelnen Technologien, ja, die Anwendung und die Bedeutung für ein Unternehmen, das bleibt ja nicht nur bei Technologien, das bleibt nicht nur bei der Digitalisierung, der Automatisierung von Prozessen, der Vernetzung von Prozessen. Es geht ja dann weiter auch über digitale Organisationsformen. Wie gehen die Menschen miteinander um? Was ist das heutige moderne Leadership-Verständnis in einer digitalen Welt? Ja, mit welchen Frameworks und Betriebssystemen kann ich im Prinzip eine moderne Organisation in diesem schnell sich verändernden und technologiegetriebenen Kontext aufbauen, belastbar, nachhaltig, sodass ich auch Ergebnisse vorhersehbar und messbar bekomme. Ja, das sind so die Fragestellungen, dieser gesamtheitliche Blick.
Das heißt, auch du, das ist ja eine Erfahrung oder ein Eindruck, der sich mit auch meinen Eindrücken teilt, dass es oft auch digitale Technologien immer sehr stark als ein Mittel zum Zweck, aber nie wirklich ganzheitlich verstanden und gesehen werden. Das
korrekt. Ein typisches Thema ist ein Funktionsbereich in einem Unternehmen. Ja, nehmen wir mal dann zum Beispiel den Finanzbereich. Ja, vielleicht noch viele semi-manuelle Prozesse über Schnittstellen hinweg, verschiedene Systeme, großes ERP-System, Excel-Listen, vielleicht noch die ein oder andere Datenbank. Da findet dann gerne eine Optimierung statt. Ja. Aber um dann wirklich den kompletten digitalen Benefit zu bekommen, bedeutet es allein schon in der praktischen Anwendung, die anderen Bereiche sind einzubinden. Wir haben Schnittstellen zu HR-Systemen, wir haben Schnittstellen in die Produktion, zu unseren Lieferanten, Supply Chain, ja. Und durch diese Transparenz der Daten, Auswertung der Liegezeiten, was liegt wo lange und so weiter, ist man automatisch auch wieder in dem Thema, ist unsere Organisationsstruktur grundsätzlich im Unternehmen dafür geeignet? Ja, das heißt, in der digitalen Welt reicht es nicht aus, einzelne Bereiche zu optimieren, sondern den größten Benefit erreiche ich, ja, wenn ich tatsächlich dann das Unternehmen gesamtheitlich betrachte.
Ja, wobei uns das ja, würde ich mal sagen, in den letzten Jahrzehnten, man kann fast schon sagen, wahrscheinlich so ein bisschen absozialisiert wurde. Also wenn wir über Organisationsdesign reden und nachdenken, dann ist es halt immer eine funktionale, auf Effizienz optimierte Arbeitsaufteilung. Und das fällt dir jetzt einfach im Kontext der Digitalisierung ein bisschen auf die Füße, weil du halt eben nicht abgeteilt digitalisieren kannst, sondern dort per se vom zentralen Paradigma immer in einer Situation bist, dass du sagen musst, wir müssen uns eigentlich den End-to-End-Prozess, die gesamte Wertschöpfung, also entlang eines gesamten Wertschöpfungsprozesses anschauen. Sonst kommen wir überhaupt nicht in eine Position, dass man wirklich sagen kann, wir haben nicht nur ein bisschen vor uns hin digitalisiert, sondern wir haben sie wirklich transformiert.
Das ist genau der Punkt, ja. Das ist genau der Punkt. Das ist ja letztendlich dann das Zentrale oder das ist das Digitalparadigma durch die gesamte Kette hinweg, angefangen vom Kunden, ja, mit den Revenues, die ich da erzielen kann. Da bin ich automatisch in der Diskussion Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, Performance-Gruppen bis hin nach vorne, wie erbringe ich die Leistungen? Und da bin ich eben dann automatisch in einem gesamtheitlichen Bild, in diesem Transformationsblick. Und genau das, was du sagtest, ja, diese funktionale Sicht, einzelne Funktionsbereiche möglichst effizient zu machen, ja, das müssen wir halt jetzt erweitern. Es ist wirklich tatsächlich eine Ende-zu-Ende-Sicht, ausgehend von dem Kunden. Was will er, was braucht er mit allen Mechanismen, die das Unternehmen bietet?
Was beobachtest du denn? Was sind deine Meinung die Folgen davon, wenn man das so zu abgeteilt betrachtet, das Thema Digitalisierung eben nicht aus einer ganzheitlichen, transformatorischen Sicht, aus Sicht eines gesamten Geschäftsmodells?
Da beobachte ich tatsächlich am Ende in verschiedenen Branchen ist es so, dass man dann die Produkte und die Offerings an den Kunden im Prinzip noch mit Mechanismen zum einen bedient, aber auch die Produkte selbst nicht digital sind in diesem Sinne. Natürlich gibt es Produkte, die noch analoge Repräsentationsmuster darstellen werden und auch immer, ja, aber im Vergleich dann zu den Wettbewerbern, die digital mitgedacht haben, die Geschäftsmodelle dann auch in den Teilen, wo man auch digitale Offerings anbietet, gemacht haben, haben diese Unternehmen, die es eben nur stückchenweise optimiert haben, nicht diese komplette Bandbreite der Produktangebote, die man in der digitalen Welt heute anbietet und auch nicht mit der Bespielung über die verschiedenen Kanäle und auch Begriff da ja immer wieder Performance-Gruppen und so weiter. Es ist also im Prinzip noch ein rückständiges Produkt, was nicht wirklich Cutting-Edge ist an der Stelle.
Sondern jetzt bist du ja auch in deiner Rolle viel damit beschäftigt, Unternehmen zu helfen durch die Besetzung von Organschaften, Aufsichtsräten, Beiräten.
Ja.
Zu helfen. Kann man denn überhaupt sagen, solche Lücken auch zu schließen? Oder ist das ein bisschen eine zu hohe Erwartung an einen Beirat? Also müsste man, oder an einen Aufsichtsrat, müsste man nicht eigentlich sagen, diese Kompetenzen sollten eigentlich grundsätzlich mal moderne Geschäftsführer und Vorstände alle selber haben? Oder sagst du, nee, es ist auch legitim, darüber nachzudenken, zu sagen, nee, solche, so eine fehlende Kompetenz, die flankieren wir eben durch eine entsprechende Organschaft?
Ja, also beides sind genau richtige Ansätze, die weder entweder oder darstellen, sondern in der Kombination. Idealerweise hat dann natürlich bereits das Management diese breite, auf alle Funktionsbereiche ausgerichtete digitale Kompetenz um das Wissen. Das ist der eine Punkt. Das ist aber noch nicht die Realität. Die Aufgabe des operativen Managements ist die Führung und Verantwortung für das Unternehmen. Die Aufgabe und Verantwortung eines Beirats und eines Aufsichtsrates auch in der digitalen Welt besteht auch stark in der Kontrolle des Aufsichtsrates. Und oder gehen wir mal ein mittelständisches Unternehmen, wo keine verpflichtenden Gremien etabliert werden, zumindest mal eine beratende Funktion. Ja, und auf diese Beratung muss man ja nicht verzichten. Ja, man muss weder verzichten auf eine Kontrolle noch auf eine Beratung. Und man bekommt das, indem man digitale Beiräte etabliert, auf eine sehr charmante, nicht nur kostensparende, sondern auch sehr effektive und effiziente Sache hin, weil die Beiräte ja dann doch auch dem Unternehmen verpflichtet sind, Add-ons reinbringen über die digitale Sicht hinaus. Es können Sachen in Form von Netzwerken und so weiter sein. Und die Kombination der beiden Organe, die ja dann auch auf eine gewisse Art und Weise zusammenarbeiten, die bringt am Ende meiner Einschätzung nach den größten Benefit.
Vielleicht an der Stelle, ich habe das in einem Blogbeitrag auch über digitale Beiräte, da habe ich das erwähnt, aber vielleicht kurz für den Hörer hier nochmal einen kleinen Exkurs, weil du eben ja sagtest, na, ein Beirat, ein Aufsichtsrat ist per se eine Organschaft. Das gilt ja aber für große aktiennotierte Unternehmen. Es kann aber auch als ein freiwilliges Organ, aber ist es dann noch ein Organ? Es kann ja als eine Rolle auch ausgestaltet sein, die nicht unbedingt den Charakter einer Kontrollinstanz hat, sondern die eher dann so, ja, sagen wir mal, Sparringspartner für eine Geschäftsführung ist. Zum Beispiel bei einer GmbH brauche ich ja nicht zwingend einen Beirat. Das ist ja eine freiwillige Besetzung. Kannst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, was die Ausgestaltung solcher Rollen, wie man das angehen kann?
Genau. Ja, also wir haben auf der einen Seite eben verpflichtende Gremien, das ist in den Gesetzen genau beschrieben. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit, Beiräte und diese Gremien quasi freiwillig zu besetzen. Und da ist man dann auch an die Ausgestaltung der Aufgaben nicht auf die Kontrollthematik beschränkt oder muss das überhaupt nicht auch an der Stelle etablieren. Da geht es dann tatsächlich eher um eine Beratung. Und das ist insbesondere meiner Einschätzung nach für, ich sag mal, mittelständische Unternehmen, deren Geschäftsmodell ja ohnehin wenig im ersten Schritt mal digital ist und wo auch wenig Digitalkompetenz vorhanden sind, eine sehr gute Möglichkeit, ja, sich in das Unternehmen Digitalkompetenz reinzuholen. Da geht es eben nicht um die Kontrolle der Geschäftsleitung oder der Vorstände, sondern da geht es dann um eine Beratungskompetenz, ja, um einen Sparringspartner, um dann auch gemeinsam Erfahrungen vielleicht aus anderen Industrien einzubringen, wie man so eine digitale Transformation eben gesamtheitlich angehen kann und umsetzen kann. Ja, das ist also sowas, man würde sagen, vielleicht auch eher ein Charakter eines Advisory Boards, ja, aber mit dem Charme, diese Menschen sind dann dem Unternehmen doch sehr loyal und verpflichtet und man bekommt diese Mitarbeitsleistung, ja, am Ende doch für kleines Geld.
Und vielleicht auch mal ganz davon abgesehen, dass ich ein mittelständischer Mittelständler oder ein KMU mit vielleicht, ja, 150, 250, selbst vielleicht 300 Mitarbeitern, wenn das einen hohen gewerblichen Anteil hat oder ein produktionslastiges Unternehmen ist, ein Aufbau einer eigenen Digitaleinheit ja möglicherweise auch gar nicht leisten kann und will.
Korrekt, ja.
Das heißt, per se schon mal immer auch auf die Zuarbeit externer Dienstleister angewiesen ist. Und da bin ich dann natürlich schnell als Geschäftsführer oder vielleicht auch Inhaber in einer blöden Situation, dass ich sage, naja, eigentlich brauche ich diese Kompetenz ein Stück weit intern, weil ich rede hier über eine Transformation auch meiner Abläufe, meines Geschäftsmodells, habe aber möglicherweise auch immer nur Zuspieler, die aber, da sie extern sind, A, mein Business nie so gut kennen, wie ich es tue. Und aber vielleicht auch aus ihrer, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber natürlich immer auch ein gewisses Eigeninteresse haben am Verkauf ihrer Leistung. Und dann kriege ich vielleicht nicht die ERP-Lösung, die wirklich gut zu mir und meinem Unternehmen passt, sondern die, von dem der Dienstleister sagt, naja, das ist aber die beste, weil hier habe ich jetzt gerade die Berater rumsetzen, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt.
Ja, das ist im Kern genau das, was wir eben schon mal kurz besprochen haben. Was dann in vielen Fällen auch in der Vergangenheit gemacht wurde, in einzelnen Funktionsbereichen sich zu optimieren. Und genau das passiert ja, wenn ich mir externe Dienstleister zum Beispiel für mein ERP-System reinhole und sage, ich muss jetzt hier meine Logistikkette digitalisieren und so weiter. Das ist dann ein Ausschnitt auf das Portfolio meines Unternehmens. Ja, und das macht dann der Dienstleister sicherlich optimal, das unterstellen wir jetzt ihm. Aber die Frage ist, ob das dann wirklich so in die gesamtheitliche Zukunft des Unternehmens mit Blick auf Digitalisierung passt. Ja, das kann der einzelne Dienstleister nicht leisten, wird er auch nicht machen. Ja, aber da hilft genau dann so ein beratendes Gremium, was eben auch die anderen Anteile im Blick hat. Ja, die Verkaufsseite, die Produktentwicklungsseite, die HR-Seite. Ja, immer wieder taucht dann die Frage auf, wir haben Mitarbeiter mit einem gewissen Skillset, ja. Wir benötigen jetzt zusätzlich additiv andere Skills. Ja, wie gehen wir damit um? Also da sind wir automatisch immer wieder in der Frage Organisation und so weiter bis hin zum Management. Und da ist es schon wichtig und wertvoll, da eine Beratung zu haben, die tief mit dem Unternehmen verwurzelt ist, tiefe Kenntnis hat, aber trotzdem rausgehoben aus der operativen Verantwortung. Das ist der große Vorteil eines digitalen Beirats.
Ja, und auch vor allem, glaube ich, so ein bisschen die, ich nenne das mal, die Bodenhaftung beibehält, weil der Mittelständler vielleicht gar nicht Möglichkeiten hat, wie ein Corporate jetzt mal zu sagen, naja gut, ob hier mal 5 Millionen in einem Projekt versenkt sind oder nicht, das können wir irgendwie freundlich wegdiskutieren, sondern da geht's ja dann schon eher schneller ans Eingemachte, ja, und auch sagen, was ist überhaupt im Rahmen auch unserer Möglichkeiten, was passt auch zu diesem Unternehmen und zu seinen Skills und zu dem, was vielleicht der Inhaber auch für eine Strategie verfolgt. Wie kann man das eigentlich gut übereinander legen? Und ich würde sogar noch ergänzend sagen, dass es ja nicht nur um eine Beratung geht, sondern das hätte ich zumindest jetzt je nach Größe und je nach Ausgestaltung einer Rolle eines digitalen Beirates für ein KMU, immer auch die Idee, dass so jemand, ein digitaler Beirat, dann auch wirklich auf einer operativen Seite mit unterstützen kann. Weil ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, wäre eine Frage, ja, aber viele KMU in dieser Größenordnung, die ich sehe oder gesehen habe, die hätten alleine schon Schwierigkeiten, einen externen Dienstleister überhaupt adäquat auszuwählen und B, nachdem er ausgewählt wurde, auch zu steuern und immer zu gucken, geht denn das hier in die richtige Richtung und wo ist vielleicht ein Anteil an der erfolgten Leistung und sagen, da sollten wir eigentlich weniger von machen, das braucht man nicht so sehr.
Das ist ein ganz wesentlicher Compliance-Aspekt, ja, bei diesen, ich sag mal, freiwilligen Gremien, bei einem großen Unternehmen, ich sag mal, mit einem Aufsichtsrat, müssen sich die Gremien und die Organe, Vorstand und Aufsichtsrat natürlich an die Gesetze halten, die da eine klare Aufgabenteilung vorsehen. Da darf der Aufsichtsrat nicht operative Tätigkeiten wahrnehmen. Das würde sofort zu Spannungen führen, bis hin zu juristischen Auseinandersetzungen. Presse ist voll damit. Bei den freiwilligen Gremien ist und muss diese Trennung nicht eingehalten werden. Will heißen, da profitiert man, das Unternehmen vor allen Dingen sogar davon, dass digitale Beiräte eben auch in der operativen Umsetzung, auch beginnend schon in der Auswahl passender Dienstleistungen, ja, in vielleicht einer Beschreibung der Leistungen, die erfordert werden, ja, mit aktiv werden, ja, und da den Vorstand unterstützen, das natürlich im Dialog oder die Geschäftsführung unterstützen, das natürlich im Dialog. Das ist ein riesengroßer Vorteil dieser freiwilligen digitalen Beiräte. Da kann man die Aufgaben in gewisser Weise überlappen, ohne am Ende natürlich Verantwortung zu vermischen. Die Geschäftsführung wird weiterhin die Verantwortung für das Ergebnis haben, aber man kann sich dann absprachemäßig auch tiefer operativ einarbeiten, so wie die Fähigkeiten, die Skills und die Erfahrung der Beiräte sich dann darstellt.
Wir nehmen mal an, jetzt haben wir mal ein gehobener Mittelständler, der sich vielleicht auch den Aufbau eines eigenen Digitalteams leisten kann, der vielleicht sogar einen eigenen CDO hat, einen Chief Digital Officer. Wieso würdest du denn trotzdem sagen, und trotzdem wäre ein digitaler Beirat immer noch eine gute Ergänzung?
Ja, weil der Beirat und die Rolle wird sich dann ja automatisch, wenn in einem Unternehmen sogar schon ein CDO vorhanden ist, eine eigene Digital Unit, ja, wird sich die Aufgabe dann vielleicht auch eher auf eine strategische Aufgabe fokussieren, will heißen, diese digitalen Transformationsthemen im Blick haben. Ein bisschen überwachen klingt gemein, ja, aber Meilensteine mit Monitoren, ja, dann auch Inputs liefern, wenn Meilensteine mal nicht erreicht werden. Das hat ja oft auch interne Impacts, ja, wo ein Beirat dann auch mit anderen Verantwortlichen im Unternehmen nochmal zusammenarbeiten kann, ja. Und von daher macht es definitiv auch Sinn, ja. Und die Aufgaben würden dann in so einem Fall wahrscheinlich ein bisschen strategischer sein, auch ein bisschen, was machen unsere Wettbewerber, wie antizipieren wir in unserem Produktmarkt und in unserer Branche, in unserem Segment, ja, die Entwicklung in den nächsten 5 oder 10 Jahren, wo müssen wir hin? Das sind dann wieder typische Fragestellungen, die, wenn man in operativer Verantwortung ist, auch für ein bisschen größeres mittelständisches Unternehmen, dann aufgrund der operativen Tätigkeiten oft dann zu kurz kommen. Genau da kann dann wieder so ein Digitalbeirat einspringen und diese Lücke schließen.
Ja. Ja. Und vielleicht sogar, um das noch eine weitere Verbindung zu schlagen, es ist ja oft auch für Menschen in digitalen Führungsrollen wie so einem CDO, die sind ja oft auch mit Situationen oder konfrontiert, wo auch sie mal ein gewisses Sparring brauchen und ja, vielleicht nochmal eine Übersetzungshilfe auch Richtung der Geschäftsführung oder Hilfestellung auch bei der Ausarbeitung von der Strategie. Also man würde damit ja eher, weil sich das in meiner idealen Welt würde ich sagen, naja, ich habe dann eine Geschäftsführung, die ist eher für die fachliche und allgemein strategische Ausrichtung des Unternehmens zuständig. Ich habe eine Rolle eines CDO, der eher dann vielleicht nochmal für eine strategische, aber vor allem auch für eine operative Steuerung und Umsetzung von Maßnahmen verantwortlich ist. Und ich habe einen Beirat, der eigentlich mit beiden möglicherweise auch mal den Übersetzer spielt, weil ja, was ich oft beobachte, es gibt doch ein gewisses Gap schon allein aus dem, was wir eingangs inhaltlich besprochen haben. Braucht oft eine gewisse Übersetzungsarbeit, weil man doch, wenn man mit normalen, nicht digitalen Leuten redet, die denken, Organisation immer ist schnell sehr abgeteilt. Und jemand, der digital denkt, der denkt oft deutlich integrativer und vernetzter. Mhm. Muss er ja auch. Ja. Und da merke ich oft, okay, das braucht manchmal so eine gewisse Übersetzungsarbeit. Je stärker auch technisch und fachlich orientiert möglicherweise jemand wie ein CDO ist. Ja, da merke ich oft, okay, das findet sprachlich schon nicht zueinander und da kann natürlich auch ein Beirat ja ein guter Brückenkopf sein, der die Gesamtstrategie eines Unternehmens, die digitale Ausrichtung und aber dann auch eine entsprechende operative Umsetzung dafür sorgt und dazu beiträgt, dass das immer in einer guten Symbiose steht.
Mhm. Ja, das ist 100% korrekt. Ja, wenn wir dann noch berücksichtigen, jedes Unternehmen hat Eigentümer. Ja, sagen wir mal jetzt der Einfachheit halber ein klassisches, kleineres, mittelständisches Unternehmen, 50, 100 Millionen Umsatz, ist vielleicht noch Eigentümer geführt. Ja, dieser Eigentümer bringt eine gewisse Idee mit. Ich nenne es ungern Kultur, es ist sowas wie eine Unternehmens-DNA. Ja, schon von daher macht es Sinn, dass man ein Gremium hat, sowas wie einen digitalen Beirat, was ein bisschen mit Abstand sowohl strategische Komponenten berücksichtigt, aber auch bei Bedarf mal ein bisschen operativer reingeht und dann auch erkennt, weil mit Digitalisierungsthemen, mit dieser gesamtheitlichen Betrachtung, kommt man und dann über Organisationsformen sowieso schnell auch an die Überlegung einer DNA des Unternehmens. Ist das, was wir vor 70 Jahren uns bei der Gründung vorgestellt haben, heute noch valide oder müssen wir da in Einzelfällen uns bewegen? Ja, und gerade solche Veränderungen bedürfen des Fingerspitzengefühls und bedürfen auch eines gesamtheitlichen Blickes, weil insbesondere in so einer Konstellation natürlich auch Eigentümer mitzuholen sind. Ja. Und die Spielweisen sind so unterschiedlich und die Themen, die aufkommen, sind so unterschiedlich, dass es auf jeden Fall Sinn macht, dass man eben ein eigenes Gremium dafür hat, was alle Spiele oder alle Spieler, Eigentümer bis hin zu Mitarbeitern, operativen Verantwortlichen, CDO und so weiter im Blick hat und dort eben aufkommende Themen, ja, erkennt relativ schnell und dann adressiert und lösen kann.
Wie würde denn für dich eine ideale gewinnende Zusammenarbeit aussehen zwischen einem Organ, einem digitalen Beirat, der Geschäftsführung und möglicherweise auch einem Inhaber und möglicherweise noch jemandem, der eine digitale Führungsrolle besetzt?
Also tatsächlich in allen Ebenen, wo gearbeitet wird, egal ob strategisch oder operativ, Transparenz, ja, will heißen, die Themen, die Pläne, an denen man arbeitet, die Projekte und so weiter mit den Meilensteinen kommunizieren, austauschen, sodass dann wirklich auch die Möglichkeit besteht, über alle Spieler, ja, in einer solchen Konstruktion dann eigene Ideen oder gegebenenfalls Konflikte mit vielleicht eigenen Zielen, können ja auch Finanzziele sein und so weiter, rechtzeitig zu erkennen und dann im Dialog, aber im kritischen Dialog. Ich bin auch immer ein Freund davon, nicht alles zu harmonisch zu betrachten, sondern ein gepflegter, kritischer Dialog auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten, eine gewisse Transparenz, die aus der digitalen Organisation dann herauskommt, zu nehmen und dann eben für das nächste Modell, für den nächsten Schritt einfach da zu einer gemeinsamen Planung zu kommen. Ja, also Austausch, also Transparenz, Zahlen, Daten, Fakten und kritischer Dialog.
Sozusagen, was sind so gute Formate, wie man sich vielleicht dann auch so zusammenfindet in so einer Gruppe? Es sollte ja wahrscheinlich nicht so sein, wenn du sagst Transparenz, würde ich schon mal ausschließen, dass es so One-on-One sind, sondern das müssten ja dann eher dann auch alle Beteiligten regelmäßig zusammenfinden.
Also in der Tat, ja, das sind One-to-Ones sind ja oft dann, ja, immer sowas Geheimnisvolles, sowas Mystisches, ja, und so weiter. Die Themen haben natürlich, spielen auch eine Rolle, speziell wenn man so Moderation, Einzelcoachings und so weiter angeht, aber im Sinne, ein Unternehmen weiterzubringen, Transparenz, bedeutet es, dass man kann es online heute machen, ja, je nachdem, wie reif die Organisation ist. Kann man danach doch einiges dann vorbereitend verteilen und in Online-Gesprächen, die Menschen sind sich da ja, gehe ich mal von aus, bekannt machen. Es setzt aber trotzdem nicht auch mal einen regelmäßigen persönlichen Austausch, ja. Diese beiden Formate, ich sag mal persönlichen Online, die spielen dann eine Rolle, ja.
So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich es gehört, ja, was Andreas und der Bernd erzählt haben. Kannst ja noch deutlich nochmal nochmal in Ruhe nachlesen, alles in dem Blog. Ich habe sowohl einen Post zum Thema digitale Beiräte, wie sieht die optimale Ausgestaltung einer CDO-Rolle raus, was heißt es eigentlich, digitale Strategie zu entwickeln. Ja. Aber jetzt habe ich das alles gehört, sehr super, aber nochmal aus deiner, was wären jetzt deine Tipps an ein mittelständisches Unternehmen? Also wie sollte ich insgesamt drauf gucken, auf die Besetzung, möglicherweise, es ist ja auch nur eine Option, aber auf die Besetzung eines digitalen Beirats. Wie sollte ich dabei vorgehen?
Also das können wir ganz praktisch machen, die Situation, in denen sich Unternehmen befinden und das, was vorhanden ist und wie sich bei einzelnen Branchen Produkte entwickeln werden, ist so stark unterschiedlich, dass man kein, ich sag mal, pauschal Vorgehensmodell für alle entwickeln kann. Ganz praktisch gesprochen, ruft den Andreas an oder ruft mich an. Ja, wir führen ein Gespräch und kommen dann über dieses Gespräch mit einem ganz groben Überblick schon mal zu einer ersten Idee, was und wie man vorgehen kann. Ja, wir selbst werden ja auch anbieten, das Thema Fortbildung für Beiräte, Digitalkompetenz, um eben diesen Gesamtblick zu fördern, ja, wir nennen das, unser Titel ist Fit for Future, was wir noch im ersten Quartal starten wollen. Und das ist einfach unser Angebot, Kontakt, ja, über ein erstes Gespräch hinaus, da den nächsten Schritt vielleicht zu planen oder ein paar Ideen auch schon mal zu entwickeln, weil die Thematik ist tatsächlich zu individuell, um dann plakatives, pauschales Thema zu geben.
Gut, gibt es dann umgekehrt Situationen, von denen du sagst, wenn du nicht folgende Voraussetzungen mitbringst, solltest du weiter gar nicht über die Besetzung eines Beirates nachdenken? Also ein bisschen Ausschlusskriterium?
Tatsächlich, ich habe keine Angst. Bislang hatte ich ja noch nie Angst vor jeder Situation. Nein. Ja.
Es sei denn, es hat jemand keine Lust, auch mal kritisch zu diskutieren oder sich vielleicht auch mal als Geschäftsführer sagen zu lassen, schau, du magst verstehen, wie der Hase in deiner Industrie, aber von digital hast du vielleicht doch nicht so viel Ahnung dann.
Das Urteil würde ich mir im ersten Gespräch nie erlauben. Ich halte es dann als Physiker
schon
mit Einstein, ja. Der dann sagte, es gibt kein Problem, es gibt nur Lösungen, ja.
Ja.
Die Lösung könnte dann tatsächlich sein, lass es am besten bleiben. Ja, tatsächlich, ja. Aber ja.
Ja, genau, das muss man ja auch ehrlich auch anerkennen. Ne? Klar, also Digitalisierung verändert viele Branchen radikal.
Ja.
Es gibt aber auch einfach Branchen, wo man sagt, okay, es verändert dein Business,
ja.
Aber du wirst morgen nicht zumachen müssen, nur weil du nicht über die Besetzung eines digitalen Beirats nachdenkst, ne? Also es ist ja für viele Unternehmen einfach keine Do-or-Die-Entscheidung.
Nein.
Sondern eher eine, wenn wir es ernst machen wollen und auch ein Stück weit vielleicht nicht nur das Ergreifen von Chancen, aber ich finde, wenn ich teilweise gescheiterte Projekte sehe, ja auch klar der Risikoabsicherung, ist vielleicht für die eine oder andere Entscheidung ganz hilfreich, wenn ich jemanden habe, der sowas schon mal gemacht hat und sich vielleicht auch ein bisschen damit auskennt und vielleicht mir auch sagen kann, ob es klug ist, jetzt für Projekt XY ein gewisses Maß an Kapital zu investieren.
Ja, das ist korrekt. Ja, wir haben ja jetzt auch gar nicht die Karte Compliance, Legal Anforderungen, neue dann doch harte NIS2-Richtlinie zitiert, weil ich tatsächlich auch eher ein Freund bin in der digitalen Welt, dass man die Sachen, die man macht, auf eine gewisse Art und Weise freiwillig macht, ja, dann sind die Ergebnisse meistens besser, als wenn man das mit einem juristischen Zwang macht, was die Themen Compliance, IT, Cybersecurity und so weiter angeht, sind ja heute schon knallharte Regulatorien für Geschäftsführer, egal welcher Größenordnung vorgesehen. Aber beratend reinzugehen, finde ich halt immer ganz gut, wenn man da im Dialog und dann wirklich auch offen reingeht. Ja, wenn sich herausstellt, dass ein Unternehmen nicht transformiert werden will, ja, dann muss man das auch ergriffen zur Kenntnis nehmen, dann ist das halt auch so. Ja. Und es gibt eben kein einheitliches Vorgehensmodell. Ja. Das Wort Best Practice ist in der digitalen Welt ja eigentlich ein Unwort, ja, was leider immer noch oft verwendet wird, weil die auf den verschiedensten Ebenen einfach die Voraussetzungen so unterschiedlich sind. Und das ist ja auch das Schöne an digitalen Projekten, die sind einfach schlichtweg individuell und deswegen erfordert es auch tatsächlich im ersten Gespräch oder im ersten persönlichen Dialog auch, ja, um die Lage da mal grundlegend einzuschätzen.
Sehr gut. Dann würde ich mich bemühen, ein kurzes Schleifchen drum zu machen. Ja. Wir sind eingestiegen eigentlich über die Beobachtung, dass es vielen Führungskräften trotz all ihrer sonstigen Leadership-Skills und auch fachlicher Skills oft im Kontext Digitalisierung das Verständnis dafür fehlt, für eine gesamtheitliche Transformation auf einer strategischen Ebene, auf einer Ebene eines gesamten Geschäftsmodells. Dass deswegen sehr oft passiert, dass Digitalisierung oder digitale Transformation sehr auf einer lokalen Ebene so abgeteilt betrachtet wird. Das kann dazu führen, das wäre der zweite Punkt, dass gewisse Chancen gar nicht wirklich umfänglich ergriffen werden können.
Ja.
Führt aber auch zu einer möglicherweise an vielen Stellen deutlichen Zunahme des Risikos. Also wenn ich einfach, ja, das hat Herr Conway schon vor 50 Jahren vorausgefunden, dass Organisationen dann immer dazu tendieren, auch technische Systeme so zu bauen, wie es den aktuellen Organisationsstrukturen entspricht.
Mhm.
Und nicht, wie es strategisch oder auch aus Sicht technischer Möglichkeiten vielleicht sinnvoll wäre.
Okay.
Das heißt, dass ich eigentlich ja Chance, Risiko, dass ich da gar nie sowohl nicht meine latenten Risiken richtig gut managen kann, als auch die Chancen nie wirklich ergreifen kann, wenn ich nicht den Schritt gehe, es ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Und ein Weg oder eine Strategie, sich auch eine gewisse Kompetenz ins Unternehmen zu holen, mal ganz abgesehen davon, dass ich mir vielleicht leisten kann zu sagen, ich besetze eine digitale Führungsrolle mit einem CDO und baue ein eigenes Digitalteam auf, eben die Besetzung eines digitalen Beirats, eine gute Strategie, gerade für inhabergeführte, kleinere KMUs, um zu sagen, ich hole mir hier auch eine strategische Kompetenz mit in mein Unternehmen, die mir genau dabei helfen soll, diese strategischen Chancen und Potenziale auch wirklich zu erkennen, aber dann auch entsprechende Actions dahinter zu legen, dass ich überhaupt eine Chance habe, sie zu erreichen und zu ergreifen und diese Potenziale auszuschöpfen. Und auf der anderen Seite aber auch jemanden habe, der mir hilft, wirklich dumme Entscheidungen zu treffen oder sehr nachteilige Investitionsentscheidungen, wo ich dann ja oft den größeren Projekten, wie auch zum Beispiel bei einer ERP-Einführung, das ist ja doch für viele Mittelständler schon so ein Damoklesschwert, erst nach 2-3 Jahren merke, oh krass, das funktioniert alles gar nicht. Dann sind aber 7-stellige Beträge schon von meinem Konto runter. Und der vierte Punkt wäre vielleicht noch wichtig, wenn ich mich entscheide, mir einen solchen Sparingspartner dazu zu holen, weil ich ja möglicherweise gar nicht in der gesetzlichen Verpflichtung bin. Ja. Was ja aber den Vorteil hat, dass ich dann auch diese Rolle deutlich operativer ausgestalten kann. Ja, dass ich es dann in einem Setup tue, wo ich einen sehr kritischen Dialog immer auf Augenhöhe pflege, mit viel Transparenz und immer im Ring um die beste Lösung. Auf der einen Seite vielleicht die Ambition von einem Inhaber oder auch die Erwartungshaltung, die unternehmerische Realität, die so ein Unternehmen nun mal auszeichnet, aber auch die Potenziale, die ich durch eine konsequente Digitalisierung habe. Und da darf man, glaube ich, dann auch mal, wie hat das der Ex-CEO von Red Hat, der hat mal in seinem Buch Open Organization, das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, hat er gemeint, das wäre eines der wichtigsten Merkmale einer solchen offenen Organisation, dass öfter mal die Funken fliegen. Das ist das wäre für ihn ein gutes Zeichen einer Leistungs- und einer Innovationskultur. Und ich glaube, das kann man genauso auch für die Zusammenarbeit zwischen einem potenziellen Beirat und den operativ handelnden Geschäftsführern und Aufführungskräften so sagen. Habe ich was vergessen, Bernd?
Nee, da hast du wirklich in tollen Worten alles gut zusammengefasst hier. Klasse, da hast du nichts vergessen. Also Digitalisierung hat nichts mit Harmonisierung tatsächlich zu tun. Ja, das Unternehmen braucht weiter Ergebnisse. Das bedeutet knallharte Projektarbeit. Das heißt Termine, Milestones. Ja, so wie es auch ist, wenn ich von agilem Projektmanagement rede. Die Dokumentation, der Verwaltungsaufwand ist ja viel höher als in den alten konventionellen Modellen, weil einfach Informationen transparent bereitgestellt werden müssen. Ja, und deswegen der kritische Dialog, aber dann über alle Unternehmensbereiche, ist entscheidend, ja.
Sehr gut. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, alles weitere, also auch weiterführende Artikel zum Thema digitaler Beirat, CDO, du hast jetzt eben noch das Stichwort agiles Projektmanagement eingeworfen, Aufbau von einem Digitalteam, das findest du alles auf der DNO, hängen wir in die Shownotes. Und mir bleibt dann nichts weiter, Bernd. Vielen Dank, dass du hier warst, deine Erfahrungen heute geteilt hast und bis zum nächsten Mal.
Danke, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewertung. Wenn du mehr über die Gestaltung deiner digitalen Neuordnung erfahren möchtest, abonniere unseren Newsletter unter dno.de/newsletter. Einmal die Woche neue Beiträge, frische Artikel, Tools und Guides für die Gestaltung deiner digitalen Neuordnung. dno.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.